Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 18. Juni 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, nach Rom, schon wieder eine Woche rum und ich freue mich. Sag mal, wir warten hier gerade so ein bisschen auf die Hitze, aber irgendwie sieht das so aus, als wäre sie bei dir schon ausgebrochen, oder? Wie heiß ist es?
Ja, also wir gehen auf die 40 Grad zu. Ja, es ist wirklich warm. Es ist aus meiner Sicht schön warm. Ich mache das ja gerne. Also in meinem Leben bin ich so wie die Eidechsen. Desto wärmer, desto fröhlicher werde ich. Ich kann auch immer besser arbeiten, wenn es heiß wird. Und leider schwitze ich dann ein bisschen, weil wir müssen, weil wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, natürlich die Klimaanlage ausmachen, sonst rauscht das.
Sonst brummt die so und dann kriegen wir Schimpfe von der Tontechnik und so. Deswegen musst du jetzt schwitzen. Ja, aber hier ist alles ganz gut. Also mein Arbeitszimmer geht auch so nach Norden raus. Das ist ganz schön. Aber uns werden ja hier irgendwie 30 Grad am Wochenende prophezeit, selbst im Norden. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich stimmt. Naja, gut.
Also 30 Grad, aber, das ist für uns so ein lauer Frühlingstag.
Genau, gerade so Ende Winterzeit. Na gut. So, wir wollen ja passend zum Wetter über Urlaub reden. Wo macht der Papst Urlaub und warum und mit wem und wie zieht er sich an und wo fährt er hin und kann er auch mal irgendwo ein Eis essen und sowas alles und so weiter und so fort. Machst du denn eigentlich mal Urlaub irgendwie? Machen wir mal irgendwie Urlaub? Also wir zwei natürlich nicht zusammen, sondern ich bin, glaube ich, mal zwei Wochen weg, würde ich mal sagen.
Ja, also ich bin ja nicht so für Urlaub. Also ich bin ja wie die katholische Kirche allumfassend und immer da.
Ja, deswegen, machst immer Urlaub.
Entweder mache ich immer oder nie Urlaub. Also deswegen, wie gesagt, ich werde unseren Hörerinnen und Hörer den ganzen Sommer treu sein und sie nicht verraten, sondern immer an ihrer Seite sein. Also ich fahre immer mal von mir. Es ist ja, das Schöne an Rom ist ja, es ist ja nur 20 Minuten weg vom Meer. Also das ist wirklich eine Sache, die ich mein ganzes Leben lang immer sehr genossen habe. Also du kannst mal eben schnell zum Wasser fahren. Ich habe ganz, ganz, ganz früh, als ich nach Rom kam, da warst du noch gar nicht geboren, 1988. Doch, da warst du schon.
Ja, witzig, witzig. Oh, da war ich aber auch schon sowas von geboren. Egal, was hast du da gemacht?
Da bin ich nach der Arbeit immer auf meiner himmelblauen Vespa nach Ostia gefahren. Das dauert ungefähr so 20 Minuten und habe mich dann da ins Wasser geschmissen. Das war immer ganz toll. Also ich komme ja aus, wie du weißt, aus Westfalen und für mich war so die Vorstellung, mal ans Meer zu fahren. Das machte man, wenn es hochkam, einmal im Jahr. Wir sind da zu meiner Oma gefahren nach Oldenburg und auch einen Tag mal an die Ostsee. Das war also ein Riesenereignis und wir hatten ja kein Auto.
Moment, von Oldenburg ja hoffentlich an die Nordsee. Oder meinst du das Oldenburg in Oldenburg?
Nee, wir waren,
oder das Oldenburg,
nein,
bei Westerstede?
Wir waren in Oldenburg bei Westerstede. Mein Onkel wollte, der Einzige, der in unserer Familie ein Auto hatte, wollte aus einem Grund, den ich nie begriffen habe, nicht an die Nordsee fahren, was viel näher gewesen wäre, sondern der kannte, glaube ich, irgendjemanden an der Ostsee. Deswegen waren wir einmal im Sommer an der Ostsee. Aber wie gesagt, für mich war damals dann Rom, wo man nach der Arbeit nochmal eben ans Wasser fahren kann, das war einfach toll. Also ist immer noch toll.
Ja gut, aber so Eidechsen wie du, die dürfen ja auch gar nicht an die Nordsee. Da warst du ja noch nie. Ne? Das versuchen wir ja mal zu ändern in diesem Jahr mit irgendwie vielleicht machen wir mal was auf Sylt oder so oder auf Norderney, da haben wir schon Anregungen von Hörerinnen und Hörern bekommen, weil Ostsee ist ein bisschen wärmer und ein bisschen geschützter.
Ja, ich kenne mich da gar nicht mit aus. Ich weiß, ich musste manchmal fragen mich Leute, wie so ein Tidenhub eigentlich ist. Ich kenne das nur aus dem Hamburger Hafen. Ich habe ja, wie du weißt, in Hamburg studiert, aber Watt und so habe ich noch nie gesehen, das stimmt.
Ja, wer wird's mal höchste Zeit, dass du mal deine Füße ins Watt hältst. So, hat denn schon mal ein Papst seine Füße ins Watt gehalten?
Nein, aber Urlaub war für Päpste lange Zeit also gar kein Thema oder nur ein sehr beschränktes Thema. Die hatten aber, wie du ja weißt, ihren Sommersitz in Castel Gandolfo.
Ja.
Also das ist eine Tradition, die ist wirklich sehr, sehr, sehr alt. Also schon Cicero, der gute Cicero, hat seine Villa in den Albaner Bergen gehabt. Also schon die antiken Römer fuhren, wenn es im Sommer heiß wurde, mit ihren Wagen in die Berge. Also Berge ist ja sehr relativ, das ist eher ein Hügel, da fährt man also hoch und da oben auf dem Hügel gibt es auch einen See, den See von Castel Gandolfo, den Albaner See und dort hatten die ihre Sommerfrische und Cicero hatte auch seine Sommerfrische gehabt und hat dort auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben, da kennst du einen Passus raus.
Das ist mal lustig, was du mal voraussetzt, was ich kenne, aber ja, erzähl mal.
Das Damoklesschwert, das kennst du doch, oder?
Oh ja, natürlich, das hängt dann über einem manchmal.
Genau, das ist die Geschichte, die erzählt Cicero in diesen Gesprächen aus Tusculum. Tusculum ist diese Villa, da wo die Päpste auch wohnen, also in den Albaner Bergen. Bergen. Da hat er also im Sommer sich mit seinen Kumpels unterhalten und erzählt unter anderem diese Geschichte, dass also ein Mann, der wünscht, möchte einmal auch die ganze Macht des Königs haben und dann sagt Damokles, kannst du gerne machen, und er setzt ihn auf seinen Thron und über diesem Thron schwebt ein Schwert, das nur an einem einzigen Rosshaar angebracht ist, und er sagt, also klar hast du die Macht, aber du musst auch jeden Tag mit einem Putsch rechnen, und daher kommt dieser Ausdruck. Aber diese Geschichte des Damokles-Schwerts ist aus Tusculum, und Tusculum ist in den Albaner Bergen, und dort hat Cicero seinen Urlaub gemacht, und dort machen auch die Päpste seit dem es die Albaner Berge gibt Urlaub.
Das ist seitdem es die Albaner Berge gibt, die gibt es ja schon ein bisschen länger.
Stimmt, seitdem es also den Sommersitz in den Albaner Bergen gibt, das ist so eine bisschen traurige Geschichte. Das heißt, so traurig ist sie eigentlich gar nicht. Die Päpste hatten Schulden, das heißt, die wollten Schulden eintreiben von einer Familie. Die hatten dort ein schönes Landgut, die haben aber nicht bezahlt, und dann haben die Päpste das Landgut einfach besetzt. Haben also die Burg erobert, alles weggenommen, haben die Familie rausgeschmissen und gesagt, ihr zahlt nicht, dann ist das jetzt unseres.
Friedliche Kirche.
Genau, so kamen die also im späten Mittelalter an diese Burg von Castel Gandolfo, und die haben sie dann immer wieder ausgebaut, und das war dann sozusagen der klassische Urlaubssitz für die Päpste. Da oben ist es sehr viel kühler als hier unten in Rom. Es weht ein guter Wind. Es ist ja relativ nah vom Meer. Also du bekommst diesen frischen Wind vom Meer mit, und das ist eigentlich so ganz angenehm. Aber das war der große Haken. Es gab für viele, viele, viele Jahre dort keine Klimaanlagen. Auch unter Johannes Paul II. Gab es noch keine Klimaanlage. Die wurde erst später.
Hatte man so Menschen, die so mit so Wedeln dann einem so ein bisschen Luft zu fächern, oder? So stelle ich mir das dann vor.
Nee, das stellst du dir so vor. Das war aber ganz anders, ganz viel kleiner. Ach, weil der einzige Raum, der wirklich sehr kühl ist, also relativ kühl, in Castel Gandolfo, ist die Küche. Weil die ist genau über dem See, und Johannes Paul II. Hat sich mit dem Rollstuhl dann immer in die Küche rollen lassen, weil das so schön kühl war.
Ja, ist auch wahrscheinlich ein bisschen Fliesen und Boden und so. Genau. Ist mal ganz gut. Ich habe mich gerade gefragt, seit wann Menschen denn überhaupt Urlaub machen? Das geht ja erst, seit sie sesshaft sind, weil vorher als Nomade brauchst du ja nicht irgendwo Urlaub zu machen. Und dass man überhaupt dann so viel Zeit hat, ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Würden wir völlig abschweifen jetzt, ja, wenn wir überlegen, wann der erste Mensch Urlaub gemacht hat. Weil es ist ja eigentlich total absurd.
Stimmt. Aber gut. Ich kenne mich da nun gar nicht aus, aber ich kann dir nee, ganz viel über den Urlaub der Päpste erzählen. Ja, das also, wie gesagt,
brenne darauf.
Die haben dann, ihre Urlaube in Castel Gandolfo verbracht. Das hatte also mehrere Vorteile. Also erstens, du brauchst also die Audienzen nicht mehr alle durchziehen. Also im Vatikan konnte man dann sagen, der Papst ist nicht da, der Papst ist in Castel Gandolfo. Und nur ganz wichtige Gäste, die dann gesagt haben, also es gibt gerade einen Krieg oder es gibt gerade irgendwas super, dann durften die auch in Castel Gandolfo empfangen werden. Aha. Die Päpste haben Castel Gandolfo auch ausgebaut im Laufe der Jahrhunderte. Also es gab auch so eine Art Freizeitanlage. Also es gibt, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, ja, ein Pool. Das ist, den hat Johannes Paul II. Bauen lassen. Und es gibt, weil dieser Palast der Päpste auf einem sehr, sehr großen römischen Palast steht, den Kaiser Domitian hat anlegen lassen, gibt es dort etwas ganz, ganz Tolles, die sogenannte halbe Meile. Jeder römische Soldat sollte einmal am Tag eine römische Meile marschieren. So, um im Volk zu bleiben. Ja. Und der Kaiser hat aus Angst vor Attentaten eine gigantische Halle bauen lassen. Die ist genau eine halbe römische Meile lang. Das heißt, der Kaiser ging einmal die Halle in die eine Richtung und dann in die andere Richtung zurück, sodass er eine römische Meile gegangen war. Und diese Halle ist also ganz toll, gar nicht, ist ein bisschen gruselig, aber ganz wunderschön.
Okay, wieso gruselig?
Ja, weil es ist ja unter der Erde. Es ist eine riesige, stell dir so eine gigantische Kirche vor. Es ist ganz toll.
Ja, ja.
Und dann gibt es dort diesen Park, da gibt es dann auch so diese religiöse Seite, da gibt es einen Goldfischteich. Und an diesem Goldfischteich gibt es ein Mutter-Gottes-Bild, und da hat schon Josef Ratzinger mal gebetet, hat auch Johannes Paul II. Gebetet, da steht so eine Gebetsbank, und da spiegelt sich dieses Madonnenbild ganz lustig in dem Teich mit den vielen Goldfischen. Da kannst du also im Park spazieren gehen, und es gab viele Jahrhunderte Pferdeställe, weil es gab eine ganze Menge Päpste, die sind gerne geritten.
Okay.
Und die haben sich dann auf ihr Pferd gesetzt, und es gibt mehrere Päpste, die in einem Wahnsinnstempo dann durch die Wälder von Castel Gandolfo geritten sind.
Ach, cool.
Und es gibt einen Papst im 18. Jahrhundert, dem hat sein Sekretär immer gesagt, Heiliger Vater, reiten Sie nicht schneller, als der Heilige Geist Sie schützen kann.
Okay.
Der hat das aber getan, der ist immer wieder vom Pferd gefallen, wurde dabei immer wieder schwer verletzt, bis man ihm gesagt hat, also Heiliger Vater, jetzt ist Schluss mit der Reiterei, sie brechen sich hier noch das Genick.
Und was haben die da für eine Klamotte an, wenn die reiten?
Die hatten damals ihre ganz normalen Reitklamotten, also die hatten keine Soutane, nein, die haben dann, sind dann durch die, es gibt Bewohner von Castel Gandolfo, die damals immer in alle Richtungen flohen, wenn der Papst wie mit seinem Affenzahn, mit seiner ganzen Begleitung, der kam ja nicht alleine, der wollte aber schneller reiten als alle anderen, deswegen donnerte der da durch die Berge von Castel Gandolfo und die Leute mussten zur Seite springen, sobald der Papst mit seinem Gaul ankam, aber wie gesagt, der ist dann ein paar Mal runtergefallen und dann war Schluss. Aber es gibt, wie du weißt, also mehrere Sommer- und Freizeitvergnügen. Und es gibt eine Sache, die ist ganz, ganz toll, eine historische. Das Problem nämlich war, dass manchmal im Staatssekretariat im Vatikan eine wichtige Nachricht ankam. Also nehmen wir mal an, ein Kardinal war verstorben, der Papst musste das sofort wissen. Ein Krieg war ausgebrochen, der Papst musste das wissen. Ein Bischof hatte irgendwelche Schweinereien gemacht und der Papst musste das wissen.
Ein Wunder ist geschehen und der Papst musste das wissen.
Richtig, genau. Und dann war der Weg mit dem Pferd aus dem Vatikan nach Castel Gandolfo ja doch, na gut, man brauchte da schon immer so 2 Stunden ungefähr, also bis man durch das römische Chaos durch war und dann da draußen war. Und dann hat der Erfinder des Radios, wie du weißt, ist das ja ein Italiener, Herr Marconi.
Na, natürlich weiß ich das alles.
Herr Marconi hat dann die erste Radioverbindung, die es auf der Welt gibt. Die erste richtige Radioverbindung war zwischen dem Sommersitz, also dem Ferienhaus der Päpste in Castel Gandolfo mit dem Vatikan. Das war die erste Radioverbindung, die es gab. Ach. Und der Papst hat also sich dann per Radio über das informieren lassen, was im Vatikan da unten passierte.
Okay. Ja, aber sag mal, so ein Papst, immer, wenn man den dann fragt, und was machst du dieses Jahr, dann sagt er immer, ich fahre nach Castel Gandolfo. Also wollte er nicht vielleicht auch mal was anderes sehen? Gerade wenn man sonst, ich meine, der konnte immer seine Papstreisen nutzen, um vielleicht mal dahin zu fahren, wo er schon immer mal hin wollte. Aber
ja, mit den Papstreisen, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja ganz schlecht für die Päpste, die kriegen ja überhaupt nichts mit, wo sie sind. Mhm. Aber du hast völlig recht. Castel Gandolfo war also auch aus mehreren Gründen jetzt ein bisschen schwierig, weil Päpste sind häufiger in Castel Gandolfo gestorben. Also deswegen der Papst nach Castel Gandolfo zurückging, der dachten alle immer, oh Gott, hoffentlich geht das gut.
Aber wieso sterben die denn immer? War da ihnen zu wenig los oder was?
Nee, nein, also die sind dann, wenn die ihr Ende nahe fühlten, haben die häufig den Vatikan verlassen, wie Paul VI. Und haben dann gesagt, also ich möchte mich erstmal zurückziehen und ich möchte auch nicht mehr, dass Leute kommen und so. Das war in Castel Gandolfo sehr viel einfacher zu machen, deswegen waren die in Castel Gandolfo. Da gab es ein leider von mir verstorbener, sehr, sehr guter Freund, der sehr lange einer der wichtigsten, besten Vatikan-Reporter aller Zeiten war, Bruno Bartoloni. Der hat aus seiner Jugend erzählt von der berühmten Gardine, weil in Zeiten, die wir uns beide, glaube ich, nicht mehr so richtig vorstellen können, also als es noch kein Handy gab und es noch richtige Zeitungen gedruckt werden mussten und all solche Sachen, haben die immer versucht, die Sekretäre oder Mitarbeiter des Papstes zu bestechen und zu sagen, also wir geben euch ein super Abendessen aus und auch mit viel Wein, aber in dem Augenblick, wenn der Papst tot ist, rüttelt bitte an einer Gardine, dann können wir das in die Welt vermelden, weil vom Zeitpunkt des Todes des Papstes bis zur offiziellen Erklärung vergingen immer mehrere Stunden. Und dann gab es immer, wie du dir vorstellen kannst, im Journalistenpulk jede Menge Spekulationen. Lebt er noch? Ist er nicht mehr im Leben? Ist er noch tot? Gibt's noch? Und so weiter und so weiter. Und deswegen haben die Journalistenkollegen damals gesagt, rüttelt doch bitte, wenn er tot ist, an dieser einen Gardine, das können wir sehen. Deswegen ist diese Gardine in Castel Gandolfo ganz berühmt geworden. Also deswegen, wenn irgendeine von den Ordensfrauen aus Versehen mal dran rüttelt, dann...
Ich wollte gerade sagen, das habe ich mir auch gerade vorgestellt. Da meint eine, sie muss mal eben die Fenster putzen und dann ist aber gleich die Nachricht draußen.
Ja, genau. Dann sagen alle, oh Gott. Ja. Also wie gesagt, heute ist das alles nicht mehr so, weil der Vatikan ist ganz modern aufgestellt und die Nachrichten auch von sterbenden Päpsten gehen ganz schnell um die Welt. Aber wie gesagt, damals gab es diese Gardine in Castel Gandolfo. Und richtig ist, der erste Papst, der gesagt hat, also immer Castel Gandolfo, das finde ich ja total langweilig, war Johannes Paul II.
Ach.
Der hat gesagt, also das ist ja irgendwie ganz schön da oben und da kann man auch spazieren gehen, aber ich habe mein ganzes Leben lang als Bischof in Polen es geliebt, in die Berge zu gehen, also in die Karpaten, das kannte er, das fand er super. Und er hat mal, als der Bischof von Aosta bei ihm war, gesagt, also sie leben ja in einer tollen Stadt, also Aosta da oben, Berge und ich finde die Berge ja so toll und es gibt so frische Luft und ich gehe da so gerne spazieren, aber ich muss ja immer in das blöde Castel Gandolfo, das ist ja gar nicht hoch, sondern da kann man auch nicht so viel machen. Eine Sache, die man dort machen kann, die der Papst auch gerne gemacht hat, die haben ja eine eigene Sternwarte. Und wenn Johannes Paul II. Sich langweilte, ging der nachts manchmal in die Sternwarte und guckte durch dieses alte Teleskop da in den Himmel. Mhm. Aber das ist schön, ne? Aber ansonsten, ja, wie gesagt, gab es da nicht so viel zu tun. Also, und dann hat er zu dem Bischof von Aosta gesagt, also ist ja langweilig hier, Castel Gandolfo. Und dann hat der Bischof gesagt, aber Heiliger Vater, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben doch bei uns in Aosta, in dem Ort, der hieß Le Camp, ein großes Haus, das gehört den Salesianern, das ist der Salesianerorden. Und da kann man doch mitten in den Bergen wunderbar Ferien machen. Und dann ist er in dieses Haus da oben in den Bergen immer wieder gefahren und wir Journalisten durften da mit. Mhm. Und was für uns Journalisten damals wirklich ein Fest war, die Polizei hat dem Papst immer vorgeschlagen, die Wanderwege abzusperren. Immer so sagt, Heiliger Vater, Sie sind jetzt im Urlaub, aber wenn Sie also mit, der hatte ja seine weiße Soutane auch beim Wandern an, also wenn Sie jetzt mit Ihrer weißen Soutane jetzt hier wandern gehen, das ist ja viel zu gefährlich, also da können ja irgendwelche Leute kommen und was Ihnen antun, wir sperren diese Wege ab. Und Johannes Paul II. Hat gesagt, nein, das will ich nicht. Wir gehen wandern. Und dann ging er vorneweg, die Polizei, also in so getarnten Anzügen, die sahen einfach auch wie Wanderer aus. Also sie hatten auch einen Rucksack auf. Und
hatte er noch so einen Stab in der Hand?
Er hatte den Stab, er hatte immer so einen, er hatte einen Wanderstab und ging dann also ganz energisch diese Wege hoch. Und er, also erst kam der Papst mit dem Polizeipulk, dann kamen seine Mitarbeiter, die das gehasst haben. Die haben das gehasst, weil Wojtyla also stundenlang durch diese Berge laufen wollte. Oh, und sie
das
immer
ist ja
gesagt,
so anstrengend, ja, bergauf. Ich bin da auch nicht für zu haben. Du?
Du, ich bin, ich finde das toll. Ich gehe auch gerne in Bergen wandern. Ich bin so ein bisschen traurig, weil meine Frau mich jetzt echt arg kritisiert hat, weil sie sagte, damals, als du noch häufig in den Bergen wandern warst, hattest du so tolle, dicke Waden. Die sehen jetzt viel flacher aus. Also deswegen, ich gehe jetzt zwar joggen und schwimmen, aber wie gesagt, die Waden sind also perdu, also nicht ganz perdu, aber...
Tja, also jeder hat so seinen Fetisch. Na gut, wenn es pralle Waden sind,
genau,
ist doch schön.
Also meine schönen Waden, egal, vergiss die Waden. du wolltest wissen, ob ich gerne wandern gehe. Also und dann ging,
ob du gerne Berge magst,
genau,
auch so.
Und der Papst ging dann, also wie gesagt, vorneweg, Polizei, dann die Mitarbeiter des Vatikans und dann die Journalisten. Und das war für uns, weil damals habe ich das natürlich nie verraten, auch meinem Chef natürlich nicht verraten. Das war eine wunderschöne Zeit, aus dem schlichten Grund, du hattest absolut nichts zu tun. Also du hast immer gesagt, wir müssen da also unbedingt hin. Also da muss jemand sein in der Oster, wenn der Papst mal stürzt, wenn da was ist. Interviews mit dem Papst, wenn der Papst was sagt. Die Absprache mit dem Papst war ganz klar, ich bin in den Ferien, es gibt gar nichts. Also wir wussten von Anfang an, der wird weder mit uns reden, da ist überhaupt nichts. Es hat überhaupt keine. Es gab keinen Grund, in diese Berge zu fahren, außer dass wir unseren Chefs gesagt haben, also da muss unbedingt einer hin. Und deswegen haben wir da zwei Wochen dort wirklich außer viel gewandert, viel getrunken, gute Sachen gegessen, wurden auch ständig vom
Kaiserschmarrn, Kässpätzle und dann ganz viel irgendwie komischen Alkohol. Was trinkt man denn da auf dem Berg?
Also die Leute aus dem Vatikan waren da immer sehr gut vorbereitet. Die hatten ihre eigenen Sachen mit. Also die haben den Leuten in der Oster nicht so richtig getraut. Wir waren in der Oster vom Bischof dann ab und zu auch mal eingeladen zu einem Abendessen. Und wir durften ab und zu in die Nähe von diesem Haus, weil der Papst ganz selten, aber wirklich selten, einige Pilgergruppen begrüßte. Aber was viel schicker war während dieser Wanderung über diese Bergwege, wie gesagt, die waren nicht abgesperrt, kamen ab und zu ganz normale Wanderer uns entgegen. Wir sahen das dann immer schon von Weitem. Also da, weißt du, das waren so auch ganz oft, wirklich auch häufig Deutsche. Also die hatten also diese klassische Windjacke an oder so.
Ja, so komische Treter, so diese Funktionsschuhe.
Das gab es damals noch nicht. Also die existierten noch nicht. Die hatten also Bergschuhe an und auch einen Rucksack auf und sahen ganz zünftig aus. Und die hatten auf ihren Wanderstöcken immer so kleine Sachen, die man so drauf nagt. So Plaketten, genau.
Ja, sowas gab es.
Und halt, manche von denen sangen auch. Wir hörten die dann also schon, wenn die näher kamen und dachten dann.
Das Wandern ist Tischmüllers.
Sozusagen. Und der Papst wurde dann immer, der war ganz cool. Der sagt, oh, da kommt jemand. Und die Polizei wurde dann tierisch nervös und hat gesagt, nee, also bitte bleiben Sie stehen, wir müssen um Sie herum. Und dann der Papst hat immer gesagt, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass jetzt hier jemand auf mich zukommt und mir an die Gurgel gehen will. Und die kamen dann irgendwann um die Ecke und konnten es schlicht nicht fassen.
Natürlich, ja. Die Dinge, es ist ein Wunder geschehen, wenn da so eine weiße Gestalt hier aussieht wie der Papst, und dann ist es der Papst. Aber wieso hat er sich nicht eine ganz normale Klamotte angezogen?
Er hatte manchmal, hat er also ganz
unbehelligt.
Ja, ganz.
Hat noch keiner erkannt.
Ganz oder? Zu Anfang hatte er, als er noch wirklich besser zu Fuß war, hatte er also auch einfach ein schwarzes Dress an. Hm. Später hatte er aber immer seine weiße Soutane an mit so einer Windjacke. Da kann ich mich genau dran erinnern. Und er hatte so einen Hut auf, also so eine Mütze. Also weil er hatte ja eine Glatze und
so eine Schiebermütze.
Dann, ja, genau.
Oder so einen Seppelhut.
Nein. Er hatte so eine ganz schicke Schiebermütze und ist aber mit seiner weißen Soutane, ich kann mich an einen Nachmittag erinnern, da wollte er ausruhen. Der damalige Pressechef war doch Joaquin Navarro-Valls, der war immer dabei. Und wir mussten immer so eine gewisse Distanz halten. Also durften nicht wirklich in die Nähe des Papstes, sondern wir mussten immer so, ja, wir waren immer so ein bisschen weg. Bis auf ganz wenige Male, der Papst wollte sich ausruhen in einem besonders schönen kleinen Tal, also Bäume, hohes grünes Gras. Und der Papst sagt, also ich möchte mich jetzt hier ausruhen. Dann hat er sich also hingesetzt, dann brachte jemand Wasser und dann sah er uns also in einem gewissen Abstand stehen und sagte, die können jetzt kommen. Und dann durften wir da auch hin. Und dann plauderte er auch mit dem Pressechef Navarro über Wandern und er redete dann auch über einen amerikanischen Kardinal, den mochte er nicht. Und der war für mich wahnsinnig dick. Mhm. Und wir waren schon mal dabei gewesen, als er den richtig zusammengefaltet hat. So, der kam in die Audienz. Wir waren bei dieser Audienz nicht dabei. Nach der Audienz kam dieser Kardinal raus und dann haben wir gesagt, oh, sie hatten gerade ein längeres Treffen mit Papst Johannes Paul II. Es ging sicher um die katholische Kirche in den USA, auch die Krise der Kirche. Worüber haben Sie denn gesprochen? Dann sagte der zu uns, der hat über was ganz anderes gesprochen. Der hat gesagt, warum sind Sie so fett? Bewegen Sie sich.
Body Shaming nennt man das
bewegen,
heute.
Bewegen Sie sich endlich mal. Machen Sie doch mal Sport. Was weiß ich, gehen Sie schwimmen.
Gehen Sie wandern.
Machen Sie was. Also daran kann ich mich erinnern. Und er redete auch mit Navarro und dann damals darüber gesagt, es gibt so viele dicke Priester, das ist so schrecklich. Mir tut das, ich finde das so scheiße, mir ist das so peinlich.
Ist einfach ruhig noch so. Dass ich der Chef, aufgefallen in Rom.
Dass ich der Chef einer Kirche bin, in der die alle so dick sind. Also können wir nicht mal über so ein Sportprogramm sprechen. Und Navarro, der sehr dünn war, der sagte dann immer, ja, Heiliger Vater, also ich finde das auch. Der hat nur immer dann, das mochte der Papst gar nicht, in der frischen Bergluft eine Zigarette nach der anderen geraucht.
Ja.
Die haben ja alle damals, es gab ganz viele, auch sein Bester, der damalige Reisechef, Kardinal Tucci, der hat auch geraucht wie ein Schlot. Die rauchten dann da alle und der Papst sagte, wir sind jetzt hier in der frischen Bergluft, könnt ihr mit der Raucherei ja mal aufhören? Und ja, es gab einmal, das war leider tragisch, also gut, man muss ja auch über die schlimmen Seiten des Lebens reden. Ich hatte einen sehr guten Freund, Orazio Petrosillo, der war der Korrespondent für die römische Tageszeitung Il Messaggero. Der war unser Liebling während der Papstreisen aus einem ganz schlichten Grund. Der hatte sich immer perfekt vorbereitet. Also wenn wir mit irgendwo hinkamen, was weiß ich, Astana in Kasachstan, also jetzt nicht irgendwie so eine einfache Stadt wie Paris oder London, sondern Astana in Kasachstan, dann hatte Orazio immer schon ein großes Dossier gemacht und hat gesagt, hört mal zu, Jungs, das beste Lokal ist in der Straße so und so, so und so. Das, was man da essen muss, ist das und das und das und das. Und den Wein, den man dazu trinkt, das heißt so und so und so und so. Also der war perfekt. Der machte auch die Ausflugsprogramme, also wenn der Papst irgendwas. Ein
verkappter Reiseleiter.
Genau, wenn der Papst was ganz besonders Langweiliges machte, was weiß ich, ewige Anbetung, das war dann wirklich eine ewige Anbetung in irgendeiner Kathedrale, hatte keiner Lust hinzugehen, dann waren wir da zu Beginn der Anbetung und dann sagte Orazio immer zu uns, übrigens Jungs, hier in der Nähe gibt es eine super Kneipe, da gibt es auch einen Bauchtanz, also ich kann mich da ich kann mich gut daran erinnern, dass er in Syrien mal eine Kneipe rausgesucht hat in Damaskus. Da waren wir mit Johannes Paul II. Und ich weiß noch, dass jemand von uns dann sagte, ja, was machen wir denn jetzt? Und er hat gesagt, also es gibt da eine Bauchtanzbar. Dann haben wir gesagt, Bauchtanzbar, Super. Wir dürfen nur auf keinen Fall darf rauskommen, dass wir vom Vatikan sind. Also wir haben unsere Ausweise alle unter den Hemden versteckt und waren dann in dieser wirklich beeindruckenden Bauchtanzbar. Aber wie gesagt, also ohne, dass es den TripAdvisor gab oder etwas anderes. Ich weiß, heute werden Hörerinnen und Hörer das gar nicht mehr verstehen, was ich jetzt hier gerade von mir gebe. Aber
ach, wir haben ja alle Generationen dabei. Aber sag mal, was ist denn aus der Hütte geworden?
Naja, genau. Entschuldigung, deswegen, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen verquatscht. Also was wirklich tragisch war, bei einem Ausflug in Aosta, also bei diesem Haus, Orazio war damals Mitte 50, glaube ich. Ja. Der sagte einfach nur, du, mir ist schwindelig.
Oh nein.
Und dann haben wir gesagt, ja, Höhenluft, das kann schon sein, hast du Schlechtes gegessen.
Ja.
Und er ist dann wirklich umgefallen, ist vom Vatikan, muss ich ihn damals mit allem Aufwand, Hubschrauber, Krankenwagen, ins Krankenhaus gebracht worden nach Rom, aber dann an den Folgen eines Hirnschlags gestorben.
Ach Mensch, was tut mir leid.
Ja, das war damals, wie gesagt, während dieses Urlaubs in Aosta. Und naja, egal. Also dieses Haus gibt es heute ein Museum. Da kann man also hingehen und sich das angucken, wie der Papst damals sehr spartanisch gelebt hat. Aber das war der einzige wirkliche Urlaubsort, den es mal von Päpsten gegeben hat. Benedikt hat sich kein Häuschen bauen lassen. Der ist mit seinem, wollte seinen Bruder treffen. Und zwar ist er ins Priesterseminar nach Brixen.
Mhm.
Da sind die Leute, es gibt, ich weiß, dass wir viele Hörer in Südtirol haben. Hallo Südtirol.
Ja, da war ich schon mal in Brixen. Sehr schön da.
Siehst du, ich war da auch damals, weil Josef Ratzinger nach Brixen ins Priesterseminar zu seinem Bruder kam und dort mit ihm wandern ging. Die sind auch gewandert. Das hat die Polizei damals abgesperrt. Und ich weiß auch noch, das war wirklich ganz süß, weil der Bruder von Josef Ratzinger, Georg Ratzinger, hatte damals, der war schon nahezu blind, also konnte nur noch fast nichts mehr sehen. Und der Papst, Josef Ratzinger, hat sich dann immer auf die Bank gesetzt und ihm, seinem Bruder, aus der Bibel vorgelesen. Das weiß ich noch, da oben in den Bergen. Das war, aber da hat er sich nichts bauen lassen, sondern da ist er sozusagen im Urlaub mal hingeflogen. Aber Franziskus hat ja nie Urlaub gemacht. Das war
so wie du, nie und immer.
Genau, also der hat sich, war höchstens, wie gesagt, im Gästehaus in Santa Marta, hat er dann einfach einen Tag frei gemacht und viel Musik gehört. Aber ich fand das, aus Journalistensicht fand ich das, habe ich diese Zeiten in Aosta, obwohl unser Kollege damals da verstorben ist, dann doch sehr, sehr nachgetrauert.
Ja, ja, und was jetzt mit Leo? Macht er jetzt mal irgendwie Urlaub? Der Sommer kommt. Letztes Jahr hat er keinen gemacht.
Oder? Nee, also auch dieses Jahr sieht es so aus, dass er sich in Castel Gandolfo ausruhen will. Der wird Tennis spielen, das wissen ja mittlerweile alle. Er wird wahrscheinlich heimlich seine Leidenschaft frönen und ab und zu mit dem Auto rumfahren. Das darf er ja in Castel Gandolfo, das hier ist ja keiner. Aber ich glaube nicht, dass es von einer Urlaubsreise oder einem Urlaubsplan, wie ihn damals Johannes Paul II. Hatte, ist keine Rede.
Will der denn mal eigentlich in die USA oder ist das gerade für ihn No-Go, weißt du das?
Also was jetzt in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen ununterbrochen verhandelt wurde, war der Wunsch von Donald Trump, dass der Papst zur 250-Jahr-Feier der USA nach Washington kommt. Das hat er nicht abgelehnt. Er wird nicht kommen, also wird sich nicht an die Seite von Donald Trump stellen. Das ist klar. Deswegen von einem USA-Aufenthalt ist derzeit nicht die Rede. Der Papst wird in diesem Jahr noch nach Frankreich fliegen und nach Lateinamerika. Aber
ganz kurz nochmal eine Hörerfrage fällt mir gerade ein. Ein Hörer fragte, fand ich sehr interessant, wie wählt denn eigentlich der Papst in den USA? Wählt er überhaupt und dann per Briefwahl vermutlich, ne? Oder wählt er gar nicht? Weißt du das?
Also Päpste sind mit ihrer Wahl Staatsbürger des Vatikans. Die können ihre Staatsbürgerschaft, wenn sie, das war bei Johannes Paul II. So, die polnische, bei Josef Ratzinger, dem Deutschen so, sie behalten oder sie zurückgeben. Das ist ihnen überlassen. In der Regel behalten sie die zweite Staatsbürgerschaft, aber es gilt als ausgemacht, dass sie sich in die politischen Angelegenheiten ihres Landes, da sie nicht mehr wirklich erster Staatsbürger des Landes sind, nicht mehr einmischen. Also das ist so.
Und du meinst, der macht von seinem Wahlrecht nicht Gebrauch?
Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Aber die Urlaubsfrage von Leo ist ja sowieso so schwierig, weil du weißt ja, er hat ja seinen Flieger.
Ja, was war denn da los jetzt in Gran Canaria? Der Papst wollte zurückfliegen nach Hause und das Flugzeug ging nicht.
Ja, ist noch nie passiert. Der Papst war also schon an Bord dieser Maschine, sollte zurückfliegen und dann hat der Pilot gesagt, also da stimmt was mit dem Triebwerk nicht. jetzt willst du auch mit einer Maschine, der da pumpst, nicht unbedingt abstürzen.
Um Gottes Willen, dann verlierst du deinen Glauben spätestens dann. Also wenn du vorher einen hattest, dann und so ein Papst, nee, das möchte, die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen.
Siehst du, und deswegen hat der Pilot gesagt, nee, also mit dem Flugzeug stimmt das nicht. Und dann kam der König, also Philippe der VI. An Bord und hat gesagt, also Heiliger Vater, das Flugzeug, da gibt es ein Problem. Mhm. Sie können jetzt hier aber auch nicht ewig warten, bis das Ersatzflugzeug aus Madrid kommt. Sie können Mainz nehmen, weil der König war, um den Papst zu verabschieden, mit seinem Falcon-Jet extra aus Madrid angekommen. Und dann hat der Papst gesagt, okay, wie ein Tramper, dessen Auto jetzt gerade weg ist, hat er gesagt, gut, dann nehme ich das andere Flugzeug und ist dann mit dem königlichen Flugzeug, nur mit ganz wenigen Mitarbeitern, ohne den Journalistentross, nach Rom zurückgeflogen.
Gut, war ja auch mal vielleicht ganz schön.
Ja, also Päpste und Flugzeuge, das ist also so eine, also es hat ja angefangen mit Paul dem VI., der war der Erste, der gesagt hat, wir machen mal Auslandsreisen. Und seitdem, das war früher noch ganz einfach so, dass die italienische Fluggesellschaft Alitalia, die es damals noch gab, hat dann gesagt, also Päpste wollen durch die Welt fliegen, das ist kein Problem. Mhm. Da stellen wir also Chartermaschinen zur Verfügung. Und Johannes Paul II. War dann der Erste, der also hat ja 105 Auslandsreisen gemacht. Der galt ja als der, hat mehr Auslandsreisen gemacht als alle Päpste zusammen. Spitzname der Eilige Vater.
Sehr schön.
Wir haben ihn auch den Marathonmann Gottes genannt, weil es ging immer weiter, immer weiter. Und der war der Erste, der gesagt hat, ich möchte, das war sein erster Auslandsflug unbedingt nach Mexico City, weil es dort ein Marienheiligtum gibt, das Marienheiligtum von Guadalupe. Und seine Mitarbeiter haben gesagt, Heiliger Vater, so ein Flug kostet eine Million, mindestens, wenn wir ein Flugzeug der Alitalia chartern wollen. Also da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das Geld zusammenkratzen.
Ja.
Und dann sagte Johannes Paul II. Etwas, was für mein Leben dann entscheidend wurde, weil er hat gesagt, wieso? Es gibt da Leute, die wollen mit mir reden, zum Beispiel Journalisten.
Mhm.
Und wenn die mit mir reden wollen, dann können die auch die Tickets bezahlen für das Flugzeug.
Stimmt auch wieder, ja.
Und so war das dann auch. Also es gab dann die ganz simple Konstruktion. Der Vatikan hat das Flugzeug gechartert, hat die Kosten hochgerechnet und hat dann gesagt, also da nehmen wir jetzt, was weiß ich, 60, 70, 80 Journalisten mit. Und die zahlen alle Business-Class-Tickets. Das heißt, das zahlen natürlich dann deren Organisation. Mhm. Dafür können sie mit dem Papst sprechen. Und das war dann der Beginn einer wirklich neuen Epoche in der Geschichte des Vatikans. Der fliegende, ständig fliegende Papst. Und das war auch ja eine ganz neue Episode in der Geschichte der Päpste. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich dabei sein durfte in
ja, was du dir mal erzählt hast von deinen Reisen und du hast mir auch mal manchmal so Menükarten und sowas gezeigt, die man an Bord bekommen hat. Und es sah schon immer sehr cool aus, oder? Das war schon nochmal ganz anders, wahrscheinlich noch, als wenn man mit dem Bundeskanzler reisen würde, oder?
Ja, das war also schon natürlich, es gab also mehrere Dinge, die das Interessante daran Geschichte war natürlich, dass das Protokoll des Vatikans ist ja sehr rigide, weil das ist wahrscheinlich das älteste Protokoll der Welt, also eines der ältesten Protokolle, das es gab, war das des chinesischen Kaisers. Die haben sich also auch weit über ein Jahrtausend an bestimmte Regeln gehalten, aber den chinesischen Kaiser gibt es nicht mehr. Und das Protokoll der Päpste ist also viele Jahrhunderte alt, aber für bestimmte Ereignisse gab es einfach keine protokollarischen Regeln. Wie verhält sich ein Papst in einem Flugzeug?
Ja, und?
Also, und eine der Sachen, die für uns wirklich spannend war, im Grunde funktionierte das ganz simpel. Flugzeug, egal wohin man flog, Journalisten kamen lange bevor der Papst kam zum Flughafen in Rom. Da gab es einen abgetrennten Teil. Das war immer auf dem zweiten Flughafen in Rom, in Ciampino, nicht in Fiumicino, aus einem ganz simplen Grund. Es war von nie klar, wann genau der Papst startet und wann genau der Papst landet, weil du kannst dem Papst nicht sagen, so, Abflug 10 Uhr, Heiliger Vater, entweder sie sind an Bord oder wir streichen die mit dem Flug.
Aber so ein deutscher Papst wie Benedikt, der war doch bestimmt pünktlich, oder?
Der war pünktlich, aber es gibt halt Unwägbarkeiten. Der Papst will schon zu seinem Flugzeug, aber dann redet, es gibt ja, die wurden ja verabschiedet. Das heißt, am Flughafen war dann der Staatspräsident häufig und hat dem Papst gesagt, also Heiliger Vater, das waren ja außergewöhnliche Flüge. Die ersten Mal, dass ein Papst geflogen ist, kam der Staatspräsident zum Flugzeug, um ihm Tschüss zu sagen, oft der Ministerpräsident, auch weil er das Foto haben wollte, ich und der Papst. Dann kam der Bischof, der zuständig ist für den Flughafen und dann immer noch ein paar Priester und die wollten alle dem Papst die Hand geben und bis der endlich im Flugzeug war, verging immer eine ganze Zeit. Deswegen war so ein Start von so einer Papstmaschine nicht so einfach zu planen. Also du konntest nicht sagen, die Maschine muss um 10 Uhr auf der Runway sein. Das ging nicht. Sondern wenn der Staatspräsident jetzt sagte, Heiliger Vater, ich muss Ihnen unbedingt noch erzählen, wie es meiner Tochter geht, dann dauerte das eben.
Ja, aber das geht ja nicht, weil ich meine, da oben in der Luft ist ja was los und alles andere ist geplant. Da kannst du ja nicht einfach mit einer Maschine dann irgendwo dazwischen schießen.
Genau das war der springende Punkt. Deswegen startete der Papst Event Ciampino. Aus dem simplen Grund, weil das ist eigentlich ein Militärflughafen, war es lange Zeit. Und dort kann man planen, wie man will.
Okay, ja gut, aber da oben sind ja trotzdem gewisse Flugzeuge in einer bestimmten Zeit unterwegs. Da muss man sich ja schon dazwischen drängeln.
Richtig, aber wie gesagt, auf den langen Routen konnte man dann, der musste ja erstmal in Ciampino hoch. Und Ciampino war dann absolut nur darauf abgestimmt, wann die Papstmaschine startet.
Gut.
Hatte für den Papst noch einen ganz einfachen Vorteil. Der Weg von Castel Gandolfo nach Ciampino ist sehr viel näher als aus dem Vatikan. Das heißt, wenn wir im Sommer, was häufig passierte, zu irgendeinem Ereignis flogen, Weltjugendtag, wie auch immer, das war häufig im Sommer, dann kam der Papst aus Castel Gandolfo runter nach Ciampino, das war keine halbe Stunde, stieg dort ins Flugzeug und dann flatterten wir einfach los in die weite Welt. Cool daran war und natürlich, dass man sich selber immer so ein bisschen der VIP-Gast fühlte, wenn man da auf den Flughafen kam. Die Koffersortierung war auch besonders natürlich. Es war auch, natürlich, weißt du, da waren ja auch Vatikan-Mitarbeiter die ganze Zeit. Und natürlich starten, damals mussten wir alle Koffer noch aufmachen. Das ist heute anders, weil es da moderne Scanner gibt. Damals haben wir die alle aufgemacht. Jetzt ist das natürlich eine religiöse Reise. Und jetzt hat man natürlich nicht gewollt, dass wenn dir jemand in dem Koffer rumfummelt, dass du da irgendwas findest, was also gegen die katholische Doktrin verspricht.
Was könnte das denn so sein, lieber Andreas?
Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, Bücher, in denen es also um erotische Inhalte geht.
Ach, Lady Chatterley vom Kardinal gelesen.
Sowas, genau. Oder du wolltest auch nicht, da weißt du was, ich stille Tage in Klischee, du wolltest jetzt auch nicht erwischt werden mit sowas. Verböhnt war Alkohol. Also wenn du, wenn es in Länder ging, in denen Alkohol gar nicht verboten war, schlicht und einfach, weil es muslimische Länder waren, da haben wir immer noch eine Flasche Schnaps in den Koffer geschmuggelt. Das wurde dann entfernt, also mit dem Hinweis, das ist also nicht okay. Wir haben die aber dann im Laufe der Jahre gelernt, besser zu verstecken. Daran erinnere ich mich, dass wir also schon in dem Vatikan-Tross also auch immer Kollegen hatten, die gesagt haben, macht euch keine Sorgen, also ich kann das schon so unter der Jacke verstecken, das merkt keiner.
Oh Mann, oh Mann.
Und wir hatten damals, das klingt völlig verrückt, also sehr viele Lebensmittel dabei in den Koffern. Das stimmt auch, weil es gab zwei simple Probleme. Das eine war, häufig waren die kirchlichen Unterkünfte, in denen wir untergebracht waren, wenn das in Ländern waren, die jetzt nicht so besonders reich waren, war die Versorgungslage eher schwierig. Und du wolltest jetzt ja auf so einer Papstreise auch nicht Probleme bekommen im Sinne davon, also sagen wir es mal drastisch, du wolltest jetzt keine Diarrhea bekommen. Also weil wenn du in so einem Papstfluss die ganze Zeit unterwegs bist, kannst du ja schlecht sagen, Jungs, ich muss alle 10 Minuten aufs Klo. Das geht einfach nicht.
Nee.
Siehst du, deswegen, das war uns auch klar. Deswegen haben wir mal gesagt, Jungs, Vorsicht. Also die Fotografenkollegen hatten immer große Mengen Nudeln dabei und auch Kocher. Daran kann ich mich erinnern, also wenn wir...
Schön die Campingkocher.
Genau, also ich kann mich gut daran erinnern, dass wenn wir, das dauerte ja damals auch so wahnsinnig lange, ich weiß, die jungen Kolleginnen und Kollegen können sich das nicht mehr vorstellen, aber wenn wir abends, Papst hat einen Gottesdienst gemacht, bis der Papst war dann, wenn er Glück hat, um 8 aus der Kathedrale raus, aber bis wir aus der Kathedrale mit dem Sicherheitstross endlich wieder im Hotel waren, war es 10, dann mussten wir ja aber schreiben. So schnell es ging. Und das mit dem Schreiben kriegten wir schon hin. Also da hat auch der ein oder andere Schluck Schnaps geholfen. Das Problem war, wir mussten das ja noch durchkriegen. Also wir mussten es entweder durchtelefonieren oder wenn wir Glück hatten, wenn die Telefonleitung das zuließen. Häufig war das so, es gab in dem Hotel eine Leitung, da standen dann 60 Kollegen, die alle warteten, bis einer mal telefonieren konnte.
Und Faxgeräte auch wahrscheinlich noch, oder?
Faxgeräte, wenn man Glück hatte, irgendwo in Afrika und es ein Faxgerät fand, standen da auch 60 Kollegen vor einem armen Angestellten in Botswana, der noch nie in seinem Leben so viele Journalisten auf einen Haufen gesehen hatte, die alle auf ihn einschrien, weil sie einen Fax schicken wollten. Und es war ja auch so, du wusstest natürlich, deine Auftraggeber, also die Verlage oder die Zeitungen, hatten ja auch viel Geld investiert für diese Reisen. Du konntest jetzt ja schlecht sagen, also nee, Ich habe das irgendwie nicht geschafft. Also deswegen war man abends voller Adrenalin und wollte unbedingt diesen Text durchtelefonieren. Und ich kann mich an diese geschätzten Kolleginnen am Telefon noch sehr genau erinnern. Ich glaube, das existiert heute alles gar nicht mehr. Also es gab die Telefonaufnahme, wo also Damen und Herren saßen. Meistens waren das Damen. Und die rief man dann an. Und das war eigentlich insofern auch ganz toll. Das waren deine ersten Leserinnen. Mhm. Also wenn du dann Text telefoniert hast, hast du zum Beispiel gesagt, der Papst spricht sich gegen Seelenräuberei aus, dann sagte die immer, der Papst ist gegen Seeräuber. Und ich sagte, nein, der Papst will keine Seelenräuberei. Ich sagte, der Papst ist von Räubern überfallen worden. Ich sagte, nein. Dann sagte sie, Seelenräuberei, das Wort versteht doch kein Mensch. Formulier das mal anders. Also das war ganz normal.
Die erste Korrektur. Ja.
Richtig. Und wenn man dann irgendwann fertig war, war es Mitternacht. Der nächste Tag begann immer morgens um 6. Das heißt, wenn du, was weiß ich, in Kinshasa, in Lima, wo auch immer warst, konntest du dann auch nicht mehr in irgendein Lokal gehen oder auch nicht zu McDonald's rüber. Das existierte alles gar nicht. Und dann gingen wir immer rüber zu den Fotografenkollegen, die in einem Teil des Hotels wohnten, weil die haben abends immer Nudeln gekocht. Also die hatten Kocher dabei, Nudeln, jede Menge Nudelsoße. Viele von denen, das hat mich damals schwerst beeindruckt, selbstgemachte Nudelsoße. Also die hatten nicht nur irgendwelche Konserven dabei. Und wenn man dann, ich als Deutscher, habe dann immer gesagt, ach, das ist ja total aufwendig. Warum habt ihr denn diese selbstgemachte Nudelsoße dabei? Und dann guckten die mich völlig entsetzt an und sagte, wie bitte? Du wirst doch nicht etwa Fabrik-Nudelsoße essen? Das ist ja das allerletzte. Also das darf man in Italien also auf gar keinen Fall. Ich habe diese Diskussion geliebt, weil dann erklärten sie also, meine Mutter, meine Frau, meine Freundin, die kochen also stundenlang
diese Tomatensauce.
Ein, der muss also 3 Tage auf dem Herd sein. Dann haben wir diese Rezepte besprochen. Viele von denen kochten auch selber. Die haben dann gesagt, also da muss so viel Basilikum rein, wie auch immer. Und das dauerte alles so lange aus dem schlichten Grund, weil die Fotoübertragungen so lange dauerten. Die hatten so eine große Rolle. Natürlich, und auf diese Rolle konnten sie ein einziges Foto einspannen. Und stell dir das vor wie so ein Plattenspieler. Also es gibt ja heute wieder die Vinylplatten.
Ja, Vinyl hat mein Sohn auch. Mein 16-jähriger Sohn hat auch schön so einen Plattenspieler
bei sich. Genau, und so sah das Ding eigentlich auch. Also es war eine Rolle und auf dieser Rolle drehte sich dieses Foto und übermittelte durch eine kaputte Telefonleitung dann dieses einzige Foto stundenlang, bis dieses eine Foto durch war. Und zwischendurch haben wir da Nudeln gegessen, viel Wein getrunken, uns blöde Witze erzählt.
Ja, aber es klingt jetzt ein bisschen nach Oma und Opa erzählen vom Krieg. Tut mir leid. Also das
ja,
schon
stimmt,
wild.
Ja, stimmt. Ja. Tut mir leid, ist auch so. Aber es ist so.
Ist ja auch interessant.
Ich erinnere mich gerne daran. Aber wenn wir an Reisen reden von Päpsten, das war damals so. Wir hatten also jede Menge Lebensmittel dabei. Man ist sich auf diesen Reisen auch, wie soll ich das sagen, das ist später dann ein bisschen anders geworden, einfach deswegen auch sehr nahe gekommen, weil auch die Leute aus dem Vatikan-Tross manchmal sagten, also heute Abend waren wir zu Gast bei dem und dem Stammesfürsten. Da gab es also in Stücke geschnittene Schlange. Die haben wir nicht gegessen. Habt ihr denn noch einen Teller Nudeln über? Mhm. Und dann setzten sie sich auch neben diese Fotoapparate und erzählten irgendwas aus dem Vatikan. Also Sachen, die du früher niemals hättest du einen Kardinal dazu gekriegt. Aber der hatte dann irgendwann auch mehrere Gläser Wein-Intus und war dankbar, weil er deine Nudelsauce, die selbst gekochte, gegessen hatte.
Und das Volk gebracht hat. Aber du hast doch bestimmt die meisten Geschichten erzählt, oder?
Nee, ich habe das aufgesogen. Ich war ja sehr jung damals. Ich weiß, ich war 24, 25, habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe diese Zeiten echt geliebt. Mhm. Und wir haben natürlich auch, also ich erinnere mich an Zwischenfälle. Einer war wirklich schlimm. Der war wirklich, also ich wusste nicht, ich weiß, was Fallwinde sind. Ich wusste es nicht.
Fallwinde, das lernt man das in Erdkunde mit so Wetter und Wolken und Winde und Berge. So
ungefähr, also das gibt es, diese wirklich gefährlichen Fallwinde gibt es nur über Afrika. Mhm. Wir sind also in dieser Papstmaschine gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr genau, wohin das war. Ich glaube, er hat ja sich geweigert, Südafrika zu betreten, solange dort Apartheid war. Er hat immer gesagt, ich werde keinen Fuß nach Südafrika legen, solange die Apartheid durchexistiert. Also wir waren auf dem Weg in Afrika, das weiß ich noch. Und dann ging diese Maschine, in der wir waren, von einer Sekunde auf die andere. Wir waren, schätze ich mal, also ich habe das später nachgelesen alles, wir waren auf etwa 10.000 Meter Höhe. Und die stürzte wirklich in Augenblicken von 10.000 Metern auf 1.000 ab. Also das war wie, es war ganz... Ganz, also.
Dann kommt die Nudelsoße wieder hoch.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, das uns damals, glaube ich, vor dem Herzinfarkt bewahrt hat, war, das ging so schnell. Also, das war nicht so, dass es erst irgendwie rappelte, rumpelte, also, sondern das verging irre schnell und die Kiste, die rauschte in einem Wahnsinnstempo immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Und wir haben, glaube ich, alle damals in dem Flugzeug mit unserem Leben abgeschlossen. Also ich kenne niemanden, der sich nicht an diesen Moment erinnern kann. Und dann hat der Pilot die aber abfangen können, Gott sei Dank, und sie dann wieder nach oben gebracht. Und nachdem wir dann, der ist dann auch zu uns gekommen und hat gesagt, also es gibt in Afrika diese gefährlichen Fallwinde, die sind wie ein Sog. Und man kann, damals konnten Maschinen das also noch nicht vorhersehen. Und wir sind dann in diesen Fallwind geraten und wie gesagt, wie die Verrückten da unten gerauscht. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich weiß, dass wir ab dann immer Witze darüber gemacht haben und gesagt haben, also wenn der Heilige Vater an Bord ist, dann kann ja auch nichts passieren.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
Ich habe dann später diese gleiche Ehre manchmal gehabt, wenn ich selber irgendwo in Deutschland unterwegs war. Da gab es Leute, die quatschten mich dann an und sagten, ach Herr Englisch, ich möchte Ihnen nochmal danken. Sag ich, wieso wollen Sie mir denn danken? Wir haben doch gerade nur zusammen in einem Flugzeug gesessen. Und dann sagten die zu mir, ach, Sie sind doch aus dem Vatikan. Mit Ihnen kann das ja gar nicht abstürzen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da vorne sitzt der Englisch, da kann überhaupt nichts passieren. Also für alle Menschen, denen ich diesen Gefallen getan habe, also wünsche ich nochmal alles Gute. Mhm. Also diese Reisen waren damals auch sehr improvisiert, aber es war auch irgendwie eine ganz tolle Gemeinschaft. Also auch Kardinäle, mit denen man früher in Rom nur auf eine sehr förmliche Art und Weise gesprochen hat, natürlich, die waren auf diesen Reisen natürlich total anders. Das war schon sehr spannend.
Guckt der Papst Fußball, sag mal? Italien ist ja nicht dabei jetzt, ne, bei der WM.
Italien ist nicht dabei, aber das Ganze spielt in den USA. Er hat jetzt bei seinem Spanien-Besuch nochmal erzählt, dass er selber Fußball gespielt hat, mit den Seminaristen in Trujillo in Peru. Aber er sagt, ich war so nicht kein Stürmer, sondern ich habe in der Verteidigung gespielt. Und er hat auch verraten, dass er als junger Mann American Football gespielt hat. Aber er hat
ja... Das habe ich ja nie verstanden, ne? So Baseball und American Football, diese Regeln, hast du die jemals verstanden?
Nein, ich weiß auch von seinen Mitbrüdern, dass er denen die immer wieder im Augustinerkloster versucht hat zu erklären. Ja. Und die haben dann immer wieder gesagt, warum steht der da und warum läuft der jetzt?
Warum läuft er? Ich verstehe es. Also ist mir absolut rätselhaft. Ist vielleicht auch einfach nicht so wichtig.
Das hat er immer versucht zu erklären. Aber er hat ja mit Fußball natürlich zu tun, weil es gibt ja eine Vatikanische Meisterschaft.
Die Vatikanische Meisterschaft, okay, also warte mal. Das heißt ja, das gibt im Vatikan eine Fußballmannschaft. Aus wem besteht die denn bitte?
Es gibt im Vatikan mehrere Fußballmannschaften. Es gibt eine richtige Meisterschaft. Die ist schon vor mehreren Jahren gegründet worden. Das war nicht so ganz einfach, weil es gibt im Vatikan kein Stadion.
Nee, passt ja nirgends hin.
Und genau, die müssen also sich immer an irgendwelche Seminare wenden, an irgendwelche Priestereinrichtungen, wo es also ein Stadion gibt. Und dann das war eine Initiative, die war maßgeblich auch für den Schweizer Gardisten. Also die Schweizer Gardisten haben sowieso Fußball gespielt. Ja. Und die haben dann irgendwann gedacht, warum spielen wir nicht mal gegen jemand anders im Vatikan? Und dann haben sich so nach und nach Mannschaften gebildet. Zwei galten dann immer als Favoriten, die, was nicht verwunderlich ist, die spanischen Priester waren immer sehr gut im Fußball.
Okay.
Sind ja, wie du weißt, jetzt auch mit Favoriten bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die spanischen Priester waren gut. Seltsamerweise die Archivisten, also die im Archiv gearbeitet haben.
Die?
Ja,
die sitzen doch einen ganzen Tag auf ihrem Hintern.
Ja, eben. Ich habe auch immer gedacht, also Archiv.
Zum Ausgleich trainieren die immer ganz viel.
Das ist der springende Punkt.
Und so
richtig. Ich habe gedacht, die sitzen da immer an ihren Schreibtischen und wenn sie dann mal die Gelegenheit kriegen, so richtig loszustürmen, dann sind die nicht mehr zu stoppen. Und die haben in diesem Jahr auch die Meisterschaft gewonnen.
Ach, also Archiv spielt dann gegen spanische Priester und gegen, keine Ahnung, Wunderbehörde und gegen die, was weiß ich, die Lateinübersetzer oder wie muss ich das mir vorstellen?
Genau, das spielen, also es gibt ja viele Laienangestellte im Vatikan, also es gibt eine Mannschaft von den Medien, es gibt eine Mannschaft, die, wie gesagt, die mit dem Archiv zu tun hat. Eigentlich sind die meisten keine Priester, aber es gibt auch Priester, die mitspielen. Die Schweizer Gardisten sind auch immer gut. Also deswegen
ja,
ist das...
Das glaube ich, ja. Ja, aber muss man Mitglied, also Bürger des Vatikans sein, um da mitzuspielen? Oder muss man da einfach nur arbeiten? Also sind die Regeln streng oder nimmt man alles, was man kriegen kann?
Die sind, also es reicht, wenn du zum Vatikan gehörst. Es gibt ganz viele Priester oder auch Mitarbeiter, die sind keine vatikanischen Staatsbürger, dürfen aber mitspielen. Und was immer ein sehr heikles Thema ist, ist der Schiedsrichter.
Okay.
Weil natürlich bei so einem vatikanischen Fußballspiel, wenn man da also zuguckt, denkt man sich, es gibt natürlich keine Fouls. Also stell dir das mal vor.
Nee, Fouls nicht und Schwalben schon mal gar nicht. Du kannst ja nicht so tun, als ob. Ja.
Genau. Und natürlich auch keine fiesen Fans. Also die sagen, blöder Typ da oder hau mal ab oder leg den doch mal um. Aber das alles ist leider nicht so, sondern es gibt auch bei den Fußballspielen des Vatikans sowohl Fouls, es gibt also durchaus Fouls und der Schiedsrichter ist dann auch immer ganz, salbungsvoll und sagt, also hört mal zu, das hier ist so eine vatikanische Veranstaltung, kannst du bitte aufhören, dem ständig in die Beine zu treten? in den Fanblocks, da sitzen auch viele Ordensfrauen, die kommen zum Zugucken. Das ist dann auch verpönt, dass da also gerufen wird, blöde Spanier, haut ab, also so, das soll man
raus.
Aber es
gewinnt dann derjenige, der dann am meisten gebetet hat dann, oder wie?
Also nee, es gewinnt der die meisten Tore geschossen hat.
Ja schon, aber könnte man nicht immer nur sagen, ja, wir haben halt den größeren Glauben, deswegen haben wir gewonnen, wir haben mehr gebetet, mehr gebeichtet, nee.
Ja, ich habe mich auch immer gefragt, ob es so etwas wie den Eingriff des Heiligen Geistes gibt, aber ich muss sagen, wenn ich diesen Spielen zugeschaut habe, habe ich noch nie den Heiligen Geist am Spielfeldrand gesehen. Nee. Ich habe aber Kolleginnen und Kollegen gehört und auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die also übelst leise geflucht haben, wenn ein Tor der gegnerischen Mannschaft gefallen ist. Also das habe ich durchaus mitbekommen. Aber es gibt, hat lange das Gerücht gegeben, der Vatikan würde dem Weltfußballverband der FIFA teilnehmen, hätte dann eventuell eines Tages Chance, an der Fußballweltmeisterschaft teilzunehmen. Das ist aber nicht so.
Ich hätte auch ein bisschen die Sorge, dass so die Archivisten aus dem Vatikan vielleicht doch von Portugal oder so ganz schnell weggegrätscht werden. Wäre jetzt so eine leise Vermutung.
Ja, ich habe also immer die Hoffnung gehabt, dass sie doch dem Weltfußballverband beitreten, weil ich habe dann gedacht, also wer traut sich denn schon, einen Priester aus dem spanischen Seminar zu faulen? Und viele würden ja auch sagen, also wenn der, vielleicht ist so die Flanke, die in den Torraum geht, vielleicht doch vom Heiligen Geist geschützt oder Engel, Schutzengel. Also wie gesagt,
auf welcher Seite sollte ich denn der Heilige Geist stellen? Er hat doch gar keine Chance, doch alles seine Schäfchen da sein.
Ja, hast du auch wieder recht. Aber wie gesagt, vielleicht haben die mehr Schutzengel. Egal, alles diese Debatte wird es nicht geben, weil um der FIFA beizutreten, muss man nicht nur eine Meisterschaft haben. Das hat der Vatikan. Also eine Meisterschaft können wir vorweisen. Aber es gibt kein Stadion. Und ohne ein Stadion kann man dem Weltfußballverband leider nicht beitreten.
Aber könnte man nicht da unten in diesen Katakomben, da in Castel Gandolfo, wo das so riesig ist, könnte man da nicht ein Stadion machen?
In Castel Gandolfo gibt es Platz genug. Mhm. Also das wäre vielleicht mal eine Anregung an Leo den 14. Stadionbau in Castel Gandolfo.
Genau. Aber zählt das zum Vatikan denn?
Ja, das vatikanische Staatsgebiet ist ganz klar.
Guck mal, wir haben die Lösung entwickelt. Zack.
Stadion, dann würde ich mal sagen, freien Eintritt, dann kommen bestimmt ganz viele Leute und dann Antrag, dem Weltfußballverband beizutreten.
Ja, und der Papst ist Schiedsrichter.
Ja, der Papst empfängt die Siegermannschaft. Der ist nicht Schiedsrichter, aber ich meine, das stell dir mal vor, so eine Fußballweltmeisterschaft mit dem Vatikan, das wäre doch schon toll, ne? Wenn die da mit dem Trikot auflaufen.
Rom ist auch voll genug eigentlich, aber gut. Aber wer ist denn jetzt immer da, Schiedsrichter?
Das sind ganz normale Schiedsrichter, die auch aus dem römischen Sportverein rekrutiert. Es wird nur ein bisschen darauf geachtet, dass die also auch moralisch ganz okay sind. Also und es gibt natürlich auch die ersten Nonnen, die zusammen Fußball spielen.
Nein, die dürfen auch Fußball spielen. Siehst du, da kannst du mal sehen, in meiner ostfriesischen Kindheit durfte ich nicht Fußball spielen in der Mannschaft, weil es einfach keine Mädchenmannschaften gab. Das fand ich richtig doof. Inzwischen gibt es das natürlich. Und der Vatikan ist weiter als Ostfriesland in meiner Kindheit. Das beruhigt mich jetzt.
Ja, ich war einmal bei einem Spiel dabei, als Nonnen gegeneinander gespielt haben und ich war ganz enttäuscht, weil ich hatte natürlich gedacht, dass sie im Habit auflaufen, also mit Haube und Rock. Nein, die haben ganz normale Sportsachen an und grätschen da auch mit viel Freude gegenseitig.
Super.
Deswegen denke ich, ich bin mal gespannt, ob der Papst jetzt Fußball guckt. Ich meine, er ist ja in Amerika. Ja. Ich denke, das könnte ihn durchaus interessieren.
Sein, ne? Kann schon sein.
Er lernt ja auch Deutsch. Vielleicht hört er sogar den deutschen Kommentar bei den Fußballspielen. Mhm. Das ist ja, könnte ja durchaus sein.
Aber sag mal, Peru ist nicht dabei, ne? Sonst könnte er doch gucken.
Nee, Peru ist nicht dabei, aber er könnte ja für die USA sein. Wäre ja schon mal toll.
Ach ja, stimmt. Die habe ich ganz vergessen.
Könnte aber sein, dass wenn die Weltmeister würden dann schon in Rom auftauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es gibt ja viele Fußballspieler, die immer wieder mal zu Päpsten gekommen sind. Die schenken dann auch, bringen dann meistens einen Ball mit oder erzählen so, wie sie Karriere gemacht haben. Also ich denke mal, das könnte sein. Also warten wir es mal ab. Mal schauen, wie die Weltmeisterschaft Ja, es ist natürlich auch so die Frage, wenn ein Papst dem amerikanischen Mannschaft die Daumen drückt.
Wirkt das dann?
Eben. Ist sozusagen, gibt es so eine Art fußballerischen Segen aus dem Vatikan? Das wäre ja, oder sagen wir es mal so, also wir haben das ja schon durchgespielt bei dem Blutwunder des heiligen Januarius in Neapel. Papst kommt, Blut verflüssigt sich. Wunderbar. Wenn der Papst jetzt Fan der USA ist und die USA werden nicht Weltmeister, ist das dann ein theologisches Problem?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, da müssen wir ein paar Expertinnen und Experten mal beauftragen für die ganze Frage. Aber es sind nicht eigentlich vor Gott alle Menschen gleich, heißt das nicht so? Und gehört nicht ein Papst auch dazu?
Ja, ich habe mich mal mit Priestern ganz oft genau über diese Frage gestritten. Und ich glaube, das bereden wir das nächste Mal. Weil die Frage ist ja ganz berechtigt. Die Frage ist, wenn ein Papst für jemanden betet, der in großer Not ist, ist das dann wirksamer, als wenn das irgendjemand in der U-Bahn in Kaiserslautern macht?
Das fände ich ungerecht. Das fände ich ungerecht, wenn das wirksamer wäre, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Aber
ich finde, jedes Gebet von wem auch immer in der U-Bahn, auch in Kaiserslautern, haben die überhaupt eine U-Bahn, müsste doch genauso viel wert sein. Weil sie sind doch, wenn, dann sind wir doch alle Geschöpfe Gottes. Alle oder keiner?
Ja, da hast du ja recht. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die der Meinung sind, dass wenn der Papst betet, dann ist er doch näher an Gottes Ohr. Vielleicht mal reden wir das nächste Mal darüber. Wir müssen noch ganz viel über Reisen reden, weil wir haben wir haben ja gerade erst die ersten Jahre durchgesprochen, aber wir müssen dann noch über die modernen Reisen der Päpsten reden.
Das stimmt.
Und die Zeiten, was wir noch alles in den Koffern hatten, außer Nudeln, Wein und Gaskocher. Aber nächste Woche wird es ja sowieso total spannend, weil jetzt wird es für den Papst ja wirklich heikel.
Schon wieder?
Ja, richtig heikel, weil die Pius-Brüder, erinnerst du dich?
Ja, natürlich, da gab es richtig Stress. Jetzt muss er sich entscheiden, Pius-Brüder ja oder nein.
Richtig, die haben also alle Vermittlungsversuche, die es gegeben hat, zu sagen, also nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so richtig erinnern können, es gibt eine große Gemeinschaft außerhalb der katholischen Kirche, die sind entstanden durch eine Kirchenteilung, nachdem es einen sehr konservativen Bischof in Frankreich gegeben hat, der hieß Lefebvre, der hat diese Gesellschaft gegründet, die sogenannte Pius-Bruderschaft, die gehören nicht zur katholischen Kirche und wollen jetzt Anfang Juli, am 1. Juli, 4 Bischöfe weihen. Das dürfen sie nach dem Regelwerk der katholischen Kirche nicht. Nur der Papst darf Bischöfe weihen. Wenn die das jetzt tun, hat er eben auch immer wieder gedroht, dann droht eine große Schisma, eine Exkommunikation. Und das will der Papst eigentlich vermeiden. Aber ganz offensichtlich wollen die Pius-Brüder diesen Konflikt. Und das ist, würde wieder, ja, weiß doch Martin Luther, wir haben schon viel Erfahrung mit Kirchenteilungen. Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt.
Das ist spannend, ja. Was glaubst du? Was glaubst du, wie wird er sich entscheiden? Was wird er tun?
Also er muss sie exkommunizieren. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er das um jeden Preis vermeiden will. Und ich glaube, in seiner Amtszeit, in seinem Pontifikat, ist das die erste echte große Hürde. Das ist das erste Mal, dass jetzt er zeigen muss, bin ich jetzt doch konservativer oder bin ich jetzt doch liberaler? Weil bisher versucht er, wie du weißt, ja immer sowohl als auch.
Genau.
Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss er handeln und wenn er jetzt sagt, ich schmeiße die Pius-Brüder raus, wir machen eine Exkommunizierung, dann werden die Konservativen alle sagen, das war ein großer Fehler, du hast die ganz frommen Jungs alle rausgeschmissen. Die Liberalen werden sagen, Gott sei Dank. Und wenn er jetzt doch noch einen Kompromiss findet, dann werden die Liberalen sagen, wozu sollten wir die Pius-Brüder zurück in die katholische Kirche holen? Du weißt ja, die sind erstens stark antisemitisch, da reden wir das nächste Mal drüber. Sie sind frauenfeindlich, weil sie der Meinung sind, dass Frauen für höhere Bildung nicht geeignet sind. Das haben viele Bischöfe von denen immer wieder geschrieben. Und ich finde vor allem, wir sollten über diesen Antisemitismus-Aspekt nächste Woche mal ausführlicher sprechen.
Das ist ja wirklich nicht auszuhalten. Das ist ja, ja.
Aber wie gesagt, das liegt jetzt an. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie der Papst mit diesem Problem.
Da hat er jetzt schlaflose Nächte womöglich.
Da muss
man
er jetzt
weiß
sagen,
es nicht.
Hast du
ja.
recht. Genau.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Das werden wir sehen nächste Woche. Meine Liebe, ich wünsche dir eine tolle Woche.
Ebenso.
Freue mich auf dich, Heike. Und,
ebenso, Andreas. Und
dann
für
sehen wir
sehen
uns,
und hören uns nächste Woche.
Mach's gut, meine Liebe. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.